Beachte bitte unseren Disclaimer.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Podcast von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und was erwartet dich heute? Wie du weißt, habe ich eine PV-Anlage diesen Monat im August aufs Dach bekommen. Und das habe ich gemacht bei, und das siehst du auch hier, Soli Energy. Und das Coole ist bei Soli tatsächlich, es war einfach mega. Die komplette Experience vom Kauf bis zur Montage. Ich habe nichts zu meckern. Und ganz wichtig ist natürlich, ja, wir haben jetzt eine Partnerschaft, aber diese ist erst entstanden, nachdem meine Frau und ich uns für Soli entschieden haben. Und wir haben uns entschieden, dass wir jetzt den Mehrwert hier dir zeigen möchten und das völlig transparent. Und wie wird das passieren? Du siehst es hier, ich habe hier meine Stromkostentabelle gebaut. Wenn du eine haben möchtest, dann schreib mir doch mal, dann sende ich dir gerne zu. Und du siehst auch hier, was ich bezahlt habe, wann sie sich amortisiert hat und wie hoch natürlich auch meine Stromkosten sind. Und aktuell habe ich jetzt schon 100,70 € gespart. Das Coole ist, es gibt auch diese geile Enphase-App einfach noch dazu. Die siehst du auch hier, mein Speicher wieder jetzt schon 67% voll. Und aktuell um 10.45 Uhr produziert die Anlage 3,9 kW, 1,3 kW werden exportiert. Der Speicher wird mit 2,5 kW geladen und das Haus verbraucht 0,1%. Die Netzabhängigkeit ist enorm gesunken und das Schöne ist, es gibt hier dieses monatliche Feedback, was wir in Zukunft auch mit euch teilen werden. Der CEO, der Deutschland-CEO, der Alex, der heute da ist, ist sogar der ehemalige Deutschland-Chef von den Gorillas. Also hier gab es einiges zu erzählen. Wir haben über Soli gesprochen, ob Mieten oder Kaufen Sinn macht. Da ist er sehr, sehr transparent und auch sehr ehrlich hier aufgetreten. Es war ein tolles Interview mit eines der besten, welches wir hier auf diesem Kanal hatten. Also wir springen jetzt direkt rein und wenn auch du dich für Soli interessierst, dann würde ich sagen, stelle ich dir mal alle Links in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Bis dann. Ciao. Hallo, lieber Alex. Schön, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja auch eine super spannende Persönlichkeit auch. Und das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen. Darüber müssen wir natürlich auch erstmal sprechen. Du hast eine bewegte Biografie hinter dir. Und wie bist du eigentlich zur Soli gekommen? Und natürlich, ich glaube, du weißt, worauf ich anspielen möchte. Was hast du denn vorher gemacht?
Ja, gerne, gerne. Freut mich. Danke für deine Einladung. Als zufriedener Kunde von uns freue ich mich sehr, dass ich im Podcast teilnehmen darf. Also kurz zu meiner Person, Alexander Bunz, gebürtiger Kölner, habe von der studischen Ausbildung BWL studiert und das war noch in der Zeit, Anfang der 2000er, da war das Thema Unternehmertum, Startups noch nicht ansatzweise das, was es heute ist. Also da gab es noch keine Höhle der Löwen, es gab noch keine Berliner Szene, wie wir sie jetzt kennen. Ich wusste aber damals schon, ich möchte in dieses Thema Unternehmertum. Ja? Und dann war halt immer die Frage, wie komme ich da rein? Bin dann erst in der Beratung gestartet. Das war so ein bisschen lernen, mich mal Business kennen in verschiedenen Industrien, verschiedene Themen. Und dann einen ungewöhnlichen Weg über die Promotion zum Thema Unternehmertum gegangen. Also ich habe zum Thema Unternehmertum promoviert und darüber dann erste Erfahrungen gesammelt, im Gründerzentrum Startups gecoacht. Dann hieß es irgendwann, okay, jetzt musst du auch mal selbst aktiv werden. Dann habe ich selbst einen B2B-Marktplatz für Essenslieferungen gegründet. Also sprich, Firmen, wenn sie Meetings haben, wenn sie Teamlunches machen. Und das für damalige Verhältnisse auch schnell skaliert. Wir waren in 5 Ländern, wir waren 85 Leute nach 2 Jahren. Das war extrem spannend. Und nachdem ich die Firma dann übergeben hatte, bin ich in der Baubranche gelandet, im Private-Equity-Umfeld. War nochmal was ganz anderes. Mich hat dieses Thema auch interessiert, wie kann man bestehende Unternehmen mit bestehenden Strukturen digitalisieren. Das haben wir dann in der Baubranche gemacht, bei der Firma Axella. Und sehr spannend Richtung digitale Planung. Da war ich dann 3,5 Jahre, bis dann Gorillas mich fragte, ob ich nicht interessiert wäre, da einzusteigen, weil der Gründer, der CEO, hatte vorher in der Firma, die ich gegründet habe, gearbeitet und wollte überzeugen, an Bord zu kommen. Das habe ich dann auch gemacht, bin dann als Deutschlandchef bei Gorillas eingestiegen. Das war natürlich von der Größenordnung nochmal was ganz anderes. Also ich war da in der Spitze für 5.000 Mitarbeiter und über 180 Millionen Euro Jahresumsatz verantwortlich. Das war schon sehr spannend, natürlich auch was wie mediale Aufmerksamkeit anging. Und das ist dann ja im Dezember des letzten Jahres im Verkauf an Getir gemündet und das war für mich der Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt steht die nächste Herausforderung an, weil weil ich dann den Firmenübergang zwar noch begleitet habe, aber dann wusste, okay, ich will wieder was Neues machen und habe in den jetzt über 10 Jahren in der Startup-Welt gemerkt, das Spannendste ist für mich jetzt das Thema Neues aufbauen. Und dann ist in den letzten Jahren auch vermehrt das Thema Nachhaltigkeit dazu gekommen. Das war auch bei Gorillas meine letzte Rolle, war dann global die Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit. Und dann kam über eine Empfehlung der CEO der Soli auf mich zu, ist ein niederländisches Unternehmen, und sagte, hättest du nicht Lust, den deutschen Markt für uns aufzubauen? Und dann sind wir in die Gespräche gestartet und da habe ich gesehen, das ist die perfekte Symbiose aus dem Thema Unternehmertum, was schon lange meine Passion ist, und dem Thema Nachhaltigkeit. Und das zu verbinden, fand ich nochmal extrem motivierend. Und so bin ich dann im Januar eingestiegen als erster Mitarbeiter in Deutschland, also wieder wirklich
Ja.
back to school, ganz an den Anfang, und habe dann angefangen, das Deutschlandgeschäft aufzubauen. Mittlerweile sind wir jetzt knapp über 50 Leute mit einer sehr dynamischen Entwicklung und haben dann auch mit Kunden wie dir dann entsprechend jetzt auch wirklich schon visuell sehr viele Anlagen aufs Dach gebracht. Und das war eine sehr spannende Entwicklung seit Anfang des Jahres.
Ja, ich muss dazu auch tatsächlich sagen, wir haben jetzt auch erst diese Partnerschaft etc. gestartet, nachdem meine Frau und ich bei euch unterschrieben haben und auch bezahlt haben. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer zu wissen. Ich hatte es im Podcast damals schon erzählt, letztes Jahr im Dezember, da hatte ich so mein Moment, dass ich gesagt habe, eigentlich ganz cool, das Thema PV etc. Und ich wollte es damals mit einem regionalen Handwerker machen, weil bin damals schon auf Angebotssuche gegangen und ich fand dieses ganze Thema, du meldest dich bei irgendeinem Angebotsvergleich an im Internet und dann kriegst du Anrufe, die fragen immer dasselbe und dann kriegst du auch so gefühlt Preisspannenangebote von bis. Also ich kann es ja mal auch bei uns sagen, wir haben 12 Solarpaneele gehabt, wollten noch einen Speicher dazu haben und da waren Angebote dabei bis zu 40.000 Euro. Und da erstmal eine Klarheit reinzubringen, das war relativ schwierig. Dann hatten wir gesagt, jetzt ist Schluss, wir machen es doch lieber mit einem regionalen Handwerker. Oder mit einem regionalen Elektriker und gehen dann halt ein, dass wir irgendwo auf einer Liste sind und immer vorrücken. Und dann hatte der Elektriker mich angerufen im Ende Mai und hat gesagt, Mensch, Herr Reibold, jetzt ist es soweit, wir würden Ihre PV-Anlage nächste Woche aufs Dach bringen. Und ich hatte aber gar keine Zeit, weil ich auch beruflich sehr viel unterwegs bin. Und dann hat er gesagt, na, wann passt denn dann? Und dann habe ich gesagt, 3 Wochen später, habe mir extra eine Woche Urlaub genommen. Und dann habe ich ihn eine Woche vorher angerufen und gefragt, wann er denn kommt. Dann habe ich gesagt, nee, Sie sind dran, wenn Sie dran sind. Und also unfassbar tatsächlich.
Ja.
Und dann bin ich ja nochmal auf eine Suche gegangen und bin dann tatsächlich auf euch gestoßen. Auch hinter dem Hintergrund, weil wir ja natürlich hier das Thema Aktien im Podcast haben und wir oft über die Aktie von Enphase Energy sprechen. Und dann habe ich mir geguckt, wer hat denn überhaupt Enphase? Wer bietet das ganze Thema an? Und da seid ihr, glaube ich, so ein bisschen so mit die Pioniere auch am deutschen Markt. Und ich muss sagen, von der Planung es war unfassbar gut. Ich habe nichts zu meckern und auch erst danach, also das habe ich auch schon vorher gesagt, erst danach habe ich euch ja angeschrieben, ob wir das Thema nicht mal ein bisschen publik machen wollen. Und das war super. Also auch die Handwerker kamen ja auch aus der Region. Die Montage hat in 2 Tagen geklappt. Es hat geregnet und alles. Die Jungs sind trotzdem aufs Dach. Also Hut ab vor dem, was ihr hier geleistet habt. Jetzt ist natürlich die Frage, weil das sieht man ja auch bei euch auf der Webseite, ihr arbeitet ja auch mit regionalen Firmen. Also ihr seid der Vermittler und das ist jetzt die andere Frage, importiert ihr dann die Enphase-Sachen oder wie läuft das ab? Also wie genau ist euer Geschäftsmodell eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also fangen wir an bei dem Thema der Ansprache und des Kundenkontakts. Da gehen wir schon, und in den Niederlanden sind wir jetzt seit 10 Jahren aktiv, konsequent der Weg der Digitalisierung. Wenn du dir das klassisch anguckst, wahrscheinlich wird es bei deinem regionalen Handwerker ähnlich gesagt, dass er zu dir nach Hause kommt, schaut sich alles an, ihr sprecht alles durch, das dauert dann 1, 2 Stunden. Dann fährt er wieder nach Hause, kalkuliert alles durch, dauert auch nochmal 1, 2 Stunden, schickt dir das Angebot, und dieser ganze Prozess sehr manuell, sehr viel Aufwand, sehr viele Kosten, die da entstehen,
Ja.
die nicht sein müssen. Und da gehen wir einen konsequent anderen Weg. Unser Mantra, wir wurden ja von zwei Umweltaktivisten gegründet, Patrick und Milan, die waren 18 und 20. Und die Motivation war, Die hatten in Inconvenient Truth gesehen, haben gesagt, wir müssen unsere Verhalten auf diesem Planeten ändern, wenn wir es nicht zur Totalkatastrophe kommen lassen wollen. Und dementsprechend das Mantra immer: Solarenergie für jedermann. Das heißt, unsere Philosophie ist, wie können wir diesen Prozess so effizient wie möglich machen, so günstig wie möglich, damit wir es für jedermann möglich machen. So ist es auf unserer Webseite auch so, wenn du auf die Webseite gehst und dann deine Adresse eingibst, dann kriegst du sofort einen Preis genannt. Ja, da ist nichts Verstecktes und wir gucken, wie viel Marge kriegen wir aus dir raus, sondern du kriegst sofort den Preis genannt. Und das ist halt durch diese digitale Journey viel, viel günstiger, als wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einen halben
Ja.
Tag einplanen muss, der das alles macht, sondern da können wir viel automatisieren.
Da muss ich kurz einhaken. Das war auch tatsächlich etwas, also wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, aber ich habe viele Angebotsvergleiche im Internet gemacht und oft war es dann so, der Preis am Ende war natürlich ein ganz anderer, teurer, als den ich bei euch bekommen habe und bei euch war es eigentlich immer fest. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein super toller Einzelfall, aber es war tatsächlich einfach so. Das, was am Anfang kam, wurde dann auch am Ende bestätigt, abgerechnet. Also da scheint ihr ja schon vermutlich auch wegen, also ich liebe ja die Holländer, ich bin beruflich sehr oft in Holland, auch wahrscheinlich durch eure Erfahrung aus den Niederlanden, doch ein bisschen weit auch schon von zu profitieren und habe vermutlich auch den Wettbewerbsvorteil, dass das, was in Holland klappt, kann man wahrscheinlich auch gut auf Deutschland implementieren und hier gleich richtig machen von Anfang an, oder?
Ja, und es ist ein Stück weit unsere Denke. Ich denke, deine Hörerschaft, die sind ja auch wirtschaftlich bewandert. Wir versuchen dort zu standardisieren und dementsprechend dann auch die Größenvorteile zu nutzen. Da kommen wir zu dem Thema Enphase, was du erwähnt hattest. Unser Anspruch ist auch, was wir installieren, muss top sein. Ja? Und da, wenn man sich dann am Markt umschaut, dann kommt man sehr schnell auf Enphase, weil Enphase mit den dezentralen Wechselrichtern. Wir sind ja hier nicht in einem Land, wo wir sagen, Sonne ist unbegrenzt und das ist kein Problem. Und wir müssen schauen, dass wir mit etwas schwierigeren Verhältnissen, als du beispielsweise in Spanien oder Marokko hättest, trotzdem das meiste aus unseren Dächern rausholen. Und da ist die Enphase-Technologie extrem gut, weil du im Gegensatz zu einem zentralen Wechselrichter, der immer nach dem schwächsten Panel die Leistung ermittelt, jedes Panel optimal ausnutzen kannst. Insbesondere wenn du jetzt eine Verschattung auf dem Dach hast, dann ist Enphase unschlagbar. Und deswegen haben wir uns sehr früh in Deutschland auf Enphase festgelegt und dann wieder zur Aufgabenteilung. Wir kaufen zentral für alle unsere Kunden das Material ein, kriegen dementsprechend Konditionen bei Enphase, die der regionale Handwerker, der vielleicht im Jahr 5 Anlagen oder 10 Anlagen macht und dann wahrscheinlich noch 5 verschiedene Hardware, natürlich nicht abbilden kann. Und diese Kostenvorteile geben wir an den Kunden weiter. Die Installation, das ist aber per Definition immer ein regionales Business. Und hier setzen wir dann auf regionale Partner, die kennen die Umgebung. Man wundert sich manchmal, wie unterschiedlich auch innerhalb Deutschlands Dächer sein können, Norden versus Süden. Im Süden musst du viel mehr auch Tragfähigkeit für Schnee haben und im Norden hast du ganz andere Dachbegebenheiten. Da setzen wir auf regionale Installationspartner. Auch da sind wir dann extrem schlank, dass wir halt nicht die Mitarbeiter alle bei uns auf dem Lohnzettel haben. Auch das führt wieder dazu, dass wir die Volatilitäten, die der Markt hat, und jetzt gerade ist so eine Phase. Ich meine, der private Hausbau ist ja massiv zurückgegangen durch die Zinswende. Und dadurch entstehen jetzt Freikapazitäten, die dazu wieder führen, dass die Preise nach unten gehen, was wir dann den Kunden weiterreichen können.
Ja, also das tatsächlich mit dem Hausbau, ich kenne es auch so, ich meine auch unsere Hörerschaft, wir sind alle so Anfang bis Mitte 30, wir sind jetzt alle in diesem Thema so Hausbau, jetzt solltest du eins kaufen etc. Meine Frau und ich, wir haben ja vor 2 Jahren das Haus gebaut, da hatten wir noch Zinsen von, ich glaube, wir haben hier einen Zins von 1,15% fürs Haus. Freunde von uns, die haben jetzt ein Haus gekauft, die waren die einzigen Bieter, also wir sind ja auch hier in der Boomregion in Leipzig. Und klar, die haben deutlich höhere Zinsen. Das merkst du natürlich dann auch wieder bei dem Abtrag. Aktuell die Immobilienpreise fallen jetzt noch nicht so. Ich kann mir aber trotzdem auch vorstellen, dass genau das jetzt passiert. Jetzt bietet ihr natürlich auch, und das ist natürlich auch eine Hörerfrage, war ja das Thema, ihr bietet ja auch Mieten und Kaufen an. Und da haben wir ja auch im Vorgespräch schon sehr ehrlich drüber gesprochen. Also meine Frau und ich, wir haben das große Glück gehabt, dass wir jetzt noch das gleich kaufen konnten, die Anlage. Das kann natürlich auch nicht jeder. Wir haben jetzt gesagt, viele wissen es ja auch, ich werde jetzt bald Vater. Und wir haben gesagt, was wir jetzt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nächstes Jahr auch nicht mehr, weil da werden wir wahrscheinlich unsere finanziellen Ressourcen auch für andere Sachen brauchen. Wie ist es denn bei euch? Kaufen die meisten oder mieten die meisten? Ich vermute tatsächlich, die meisten werden versuchen zu mieten, richtig?
Nee, interessanterweise
Ach
nicht gerade
so.
in Deutschland. Also ich bin ja in einer ähnlichen Situation wie du. Auch, viele haben insbesondere auch durch die Covid-Zeit, ja, wo man nicht reisen konnte, wo man nicht die großen haben die Kapital verfügbar. Wir reden hier im Durchschnitt 20.000 Euro für die Anlage, alles inklusive für. Und das Kapital ist bei vielen verfügbar. Und dann ist ja immer die Frage, was machst du mit dem Kapital? Da ist ja dein Podcast auch wie gemacht für. Und dann ist das Thema Investition in eine Photovoltaikanlage ein sehr, sehr spannendes Investment, weil du hast folgende Entwicklung. Du hast einen massiven Anstieg des Strompreises, nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig eine hohe Inflation, die Kapitalverzinsung ist eine ganz andere als noch vor 2 Jahren. Und da ist so eine Anlage, also eine Investition, wenn du das Kapital hast, eine extrem spannende Anlage. Muss ich dir nicht sagen, also die Amortisationszeit, wenn sich der Strompreis verdoppelt, halbiert sich halt. Und das ist natürlich für viele jetzt eine spannende Entwicklung, weswegen sich ein Großteil der Kunden in Deutschland wirklich über 80% für den Kauf entscheidet. Die Mietvariante ist aber natürlich entsprechend spannend, wenn das Kapital nicht verfügbar ist oder für andere Dinge eingeplant ist, dann hast du hier eine Möglichkeit, dass sich die Mietvariante ja zum großen Teil gegenfinanziert durch die Stromeinsparungen, die du hast. Insbesondere, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, wir werden das Thema Wärmepumpe haben, was seinen Energieverbrauch massiv umbringt. Wir werden das Thema Elektromobilität haben, ja, ein, zwei Fahrzeuge. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann verdreifacht sich halt mal dein Strombedarf. Und das bei verdoppelten Kosten, dann wird Strom auf einmal zu einem großen Kostenblock. Und da ist natürlich sinnvoll, als erstes zu investieren in etwas, das deinen Stromverbrauch senkt, als Gegenmaßnahme. Und da kann die Mietlösung auch extrem spannend sein
Ich
dann.
habe da tatsächlich auch so eine kleine Anekdote. Also bei uns, wir haben eine Wärmepumpe und ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, wann dieses Teil läuft. Und ja, ich kann es ja sagen, bei uns im Haus, wir haben tatsächlich knapp 5000 kW, die wir im Jahr, ich sag, verheizen. Und nachdem ihr jetzt da wart, ist mir dann auch aufgefallen, Mensch, wenn die läuft, die Sonne scheint, dann läuft sie eigentlich für lau. Und Ende vom Lied ist, ich habe sie jetzt so eingestellt, ich experimentiere jetzt gerade so, morgens um 10 erst laufen lassen, um 11, heute läuft sie erst um 13 Uhr. So wie es aussieht, wird es dann ganz gut klappen. Auch, dass der Speicher das Wasser warm hält, tatsächlich, also der Warmwasserspeicher. Und das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Ich habe, damit wir das vielleicht nochmal gegenrechnen können, ich habe mir selber eine Excel gebaut, wo ich einfach mal die ganzen Daten auch hier mal aus dieser Enphase-App eingebe. Und ich habe tatsächlich heute, 30. August, wo wir aufnehmen, schon seitdem die Anlage auf dem Dach ist, 100,70 € gespeichert. Und da ist zum Beispiel auch meine Frau und ich, wir haben gesagt, Mensch, das ist ja auch ein Stromabschlag, den wir sparen. Und das Geld nehmen wir tatsächlich für Sondertilgung für unser Haus. Ja, also gleich auch wieder reinvestieren. Für alle, die zuhören, die Excel schicke ich auch gern zu, einfach mal bei uns melden. Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, jetzt nehmen wir mal an, ich habe eine Anlage, dass unsere Zuhörerschaft mal einfach mal weiß, wie viel Miete zahlt man denn im Monat. Können wir das irgendwie mal an einem Beispiel, kannst du das mal für uns runterbrechen? Das würde mich mal interessieren.
Also es hängt natürlich sehr stark von der Größe der Anlage ab. Ich würde mal sagen, interessanterweise ist in Deutschland die Anlage locker mal 2 bis 3 Mal so groß wie in den Niederlanden. Spannende Erkenntnis, dass wir deutlich größere Dächer in Deutschland haben. Und da kann man mit einer Mietzahlung, je nachdem nach Laufzeit, ja, das ist ja auch was, wo nach Ende dieser Laufzeit da hast du die Möglichkeit, die Anlage relativ günstig zu übernehmen. Und dann gehört dir diese Anlage. Und dann wirst du für den Rest der Zeit, wirst du natürlich dann noch mehr davon profitieren, dass du eine Zeit lang diese Miete bezahlt hast. Wenn wir jetzt mal von einem 15-jährigen Finanzierungslaufzeit gehen, dann
Ganz
wird
kurz, kann ich die Mietdauer bei euch bestimmen?
ist was, was wir gerade erarbeiten, ja, weil das natürlich ein spannender Aspekt ist. Also im Moment ist unser Standard 10 Jahre, da wird deine Miete so bei 200 € liegen. Das heißt, du wirst schon ein bisschen mehr zahlen, wenn du noch keine Wärmepumpe und noch kein Elektroauto hast. Aber wenn es dahin geht, dann kommst du sehr schnell zu dem Fall, dass du nachher mehr sparst, als dass du monatlich an Stromkosten hättest. Aber selbst sagen wir am Anfang, das ist noch nicht der Fall, dann legst du vielleicht 50, 100 € im Monat drauf. Aber mit dem Ausblick, irgendwann gehört dir die Anlage. Und dann ist es natürlich, wenn du eine Hörerschaft das mal im Cashflow modellieren will, ist es natürlich trotzdem ein spannendes Investment, insbesondere in heutigen Zeiten, wo erwartet wird auch, dass der Strompreis zumindest mittelfristig weiter steigen wird. Ja, wir sehen ja jetzt durch den Ausstieg aus der Atomenergie, durch den Ausstieg aus dem russischen Gas, wirst du kurz- bis mittelfristig weiter Druck auf die Strompreise haben. Ja, wir haben jetzt ein Stück weit eine Entlastung gehabt diesen Sommer im Vergleich zu 2022. Aber wenn der Winter wieder kommt und das Thema wieder akut wird, dann sparst du natürlich extrem dadurch, dass du deinen Verbrauch aus dem Netz massiv senkst, plus dass du die Steuerlast für deine Eigenproduktion ja nicht hast, wo knapp 2/3 des Strompreises sind ja Steuern, die hast du auch nicht bei der Eigenproduktion.
Kleine Anekdote, warum die Holländer weniger Dachfläche haben, ist, die Holländer bauen ja sehr schmal und lieber in die Höhe. Weißt du, woran das liegt? Das habe ich gelernt in Amsterdam auf einer Stadtführung. Die Holländer haben früher Steuern gezahlt anhand der Breite ihrer Häuser. Und deswegen bauen sie lieber sehr schmal und sehr hoch. Deswegen sieht man auch zum Beispiel in Amsterdam etc. immer diese schmalen Häuser. Das, genau, also.
Das ist echt spannender Fakt, das wusste ich noch nicht,
Ja,
ja.
das ist tatsächlich wurde das und früher gab es sogar noch, wenn man mal durch Amsterdam läuft, die Holländer haben fast gar keine Gardinen. Es gab früher auch eine Gardinensteuer und
Ach Quatsch.
deswegen haben die Holländer eigentlich keine Gardinen in ihren Häusern und Wohnungen. Wenn man mal darauf achtet, wenn man in Holland unterwegs ist, ist es eigentlich total spooky, wenn man abends im Dunkeln durch die Stadt läuft und alles ist hell beleuchtet und du kannst eben eigentlich ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer auf dem Fernseher gucken. Ist alles gar kein Thema in Holland tatsächlich, ja. Das
Ja.
ist, ja, aber ja,
Was
so
noch
kleine.
eine spannende politische Entscheidung in den Niederlanden ist, wir haben dort das sogenannte Net Metering.
Ja.
Das heißt, du kannst Strom einspeisen und dein Zähler läuft rückwärts, was de facto dazu führt, dass du quasi den Strompreis komplett senkst, wenn du um
Na,
den gleichen
perfekt.
Preis, was du zahlen würdest. Das hat natürlich dazu geführt zu einem massiven Boom.
Ja.
Wir in Deutschland kriegen 8,2 Cent für die Einspeisung. In
Ja.
Niederlanden ist es dann eher so 38 Cent. Hat aber auch dazu geführt, dass dort fast gar keine Speicher verkauft werden, weil du hast ja keinen Incentive zu speichern, wenn du die Einspeisung zum gleichen Preis bekommst.
Ja.
Hat dazu geführt, dass die Niederländer in der absoluten Zahl mehr Anlagen installieren als wir in Deutschland, obwohl wir viermal so groß sind von der Bevölkerung. Aber führt natürlich auch zu einer größeren Belastung für die Netze, was Überlastung angeht. Und das wird jetzt mehr und mehr zum Thema. Also ich glaube, die Niederländer werden mittelfristig das Net Metering auch aufgeben müssen, weil sonst die Netze mehr und mehr überlastet sind.
Ah, das wusste ich auch nicht. Ich gucke nämlich auch immer, weil ich finde, das mit diesen 8 Cent, das ist natürlich relativ frech tatsächlich. Ich hatte schon überlegt, ihr wollt euch ja auch mal als Soli weiterentwickeln. Ich weiß nicht, inwieweit wir da schon drüber sprechen können, dieses ganze Thema Smart. Also ich finde ja ganz spannend das Thema Stromcloud zum Beispiel oder dass man sich mit anderen zusammenschließt etc. Ist denn da bei euch eigentlich was angedacht oder wie steht ihr dazu?
Ja, da sprichst du ein sehr spannendes Thema auch an. Ich war Anfang der Woche bei unserem Partner GridX in Aachen. Auch eine super, super Geschichte. Wir haben ja jetzt in Deutschland viel diese Diskussion, Wirtschaftsstandort schafft sich selber ab. Hier haben wir wirklich ein Aachener Startup, was aus der RWTH entsprungen ist und was hier eine absolut führende Position sich erarbeitet hat bei diesem Thema Smart Grids.
Ja.
Und denen wir gerne zusammenarbeiten, auch eine super, super Truppe, inzwischen eine 100% Tochter der E.ON. Und wir arbeiten an einer Lösung, die auch schon weit fortgeschritten ist, dass wir genau dieses Thema Virtual Power Plant, was du jetzt erwähnt hattest, angehen können. In dem ersten Schritt ist es noch gar nicht mehr so komplex. Im ersten Schritt werden wir einfach noch mal viel intelligenter deine Haussteuerung mit unterstützen können. Du erwähntest eben das Thema Wärmepumpe und wann sollte
Ja.
die laufen. Genauso ist es bei dem Thema Elektroauto. Wenn ich es im Moment, wenn ich die Wallbox einschalte, dann lädt er immer, egal ob der Strom jetzt sehr teuer aus dem
Ja.
Netz oder aus deinem Speicher. Und da haben wir schon mal ein Potenzial, 10, 15% Energiekosten weiter zu senken, einfach durch eine intelligente Steuerung. Das wird schon
Klar.
in vier kommen. Und dann kommt als weiteres Element, da sind wir auch schon in der Entwicklung fortgeschritten, dynamische Strompreise, dass du diese Volatilitäten innerhalb des Tages ausnutzen kannst, insbesondere mit deinem Speicher. Du kaufst, wenn er günstig ist, und verkaufst in dem nächsten Schritt,
Ja.
wenn der hoch ist und der Preis entsprechend hoch. Also da wird es hingehen, ja. Da tut sich jetzt extrem viel. Und das, da wird der klassische Konsument zum Prosumer, also wird selbst Produzent. Und das ist nochmal als Business Case auch extrem spannend, weil da kannst du dann in der kompletten Ausgangsstufe dynamischer Strompreis, intelligentes Home Energy Management System plus Bezug über die Virtual Power Plant, dass Nutzer unter sich auch Strom tauschen können. Da
Ja.
reden wir halt nochmal von massiven Kosteneinsparungen, 20, 30% des Energiepreises. Und das ist eine extrem spannende Zukunft, ja, weil es nochmal komplett
Ja.
neue Felder, die wir da betreten, in einem Milliardenmarkt der Energieversorgung.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein E-Auto, habe aber das große Glück, dass ein Dienstwagen ist und mein Arbeitgeber den Zähler und den Strom bezahlt. Aber es ist auch wieder, wie du sagst, wenn ich jetzt in die App schaue, ich habe netto eingespeist 316 kW allein diesen Monat. Wenn ich die in das Auto gepumpt hätte, ich hätte es dreimal laden können, gefühlt, und hätte massivst gespart, ja. Also das ist mega, mega cool, einfach tatsächlich, was ihr dort noch so alles auf dem Schirm habt. Also das müssen wir auf jeden Fall auch dann natürlich mit begleiten. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen aus der Community.
Ja, gerne.
Da hatten wir ja auch schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Da fragt jemand, warum ist eine PV-Anlage bei Neubau immer noch nicht verpflichtend? Warum gibt es dort keine Gesetze? Und da hast du mich aber korrigiert, es gibt das schon, richtig?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Und zwar gibt es da einige Bundesländer, die vorangegangen sind. Allen voran Baden-Württemberg. Da haben wir ja jetzt schon seit längerer Zeit einen grünen Ministerpräsidenten. Und da ist das schon länger Pflicht. Und Berlin ist Anfang dieses Jahres gefolgt.
Ja.
Und wenn du dir anguckst, die Ausbauziele, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir bei knapp 50% Erneuerbaren gehen. Wir wollen in Richtung 80% bis 2030. Das ist nochmal ein Riesenschritt. Dann muss das in diese Richtung gehen. Dann müssen wir zu der Verpflichtung kommen, nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Dachsanierungen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommen wird. Und dann wird das natürlich nochmal zu einem massiven Schub führen und diese Energiewende mit vorantreiben.
Also, ja, ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir haben gesagt, eigentlich, du nimmst, die Leute finanzieren Küchen, wenn sie ein Haus bauen oder sonst irgendwas. Warum dann nicht einfach sowas auch Pflicht machen? Aber ich glaube, das ist auch richtig, wenn wir das auch so forcieren. Also, ich bin da ein ganz klarer Befürworter. Dann hat jemand noch gefragt, ist der Ausbau von Windenergie sinnvoll und effizient, um unseren Strombedarf abzudecken? Ich habe die Woche, nee, vor 2 Wochen in einem Podcast gehört, dass Windanlagen auf See deutlich effizienter sind als auf Land. Also ich glaube bis zu 4-mal sogar. Und da pustet natürlich auch der Wind viel öfter als auf dem Land. Wie siehst du das?
Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Ich habe diese Woche was gelesen. Wenn du ein Stromrad, ein Windrad, was jetzt mit der aktuellen Technologie errichtet wird, nimmst, dann liefert das Energie für ungefähr 4000 Autos im Jahr. Das heißt, du kannst 4000 Autos damit ein Jahr lang Energie liefern, damit die durch die Gegend fahren. Und wenn du dir dann anguckst, die Laufzeit von so einem von so einem Windrad, 20, 25 Jahre, dann ist das für die nächsten 25 Jahre, diese 4000 Autos, fahren die komplett CO2-neutral. Jetzt lassen wir mal die Produktion außer Acht. Wenn du dir
Ja.
dann anguckst, wie das mit unseren klassischen Verbrennungsmotoren ist, ja, dann brauchen die jedes Jahr wieder CO2 und wenn man sich das vor Augen führt, selbst bei Wind, die ja, wie du eben richtig gesagt hast, deutlich ineffizienter sind als die Offshore-Anlagen, und man sich dann anguckt, also ich bin jetzt gerade wieder mit dem Zug durch Deutschland gefahren, das sind ja die wesentlichen Gegenargumente. Ist nicht schön, wie viel Distanz solltest du den Ortschaften haben? Aus meiner Sicht ist das ein Trade-off, wenn man sich aus dem großen Ganzen das anschaut, wo ich sage, natürlich sollten wir mehr auf Wind setzen. Das ist doch ein absoluter No-Brainer. Also von daher, die Windenergie hat ein riesen Potenzial, und das ist eher so, dass das Thema der politischen Diskussion, Abstandsregelungen und Co. ist, wo wir auch harte Entscheidungen fällen müssen, weil natürlich wird es auch lokal, und das kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, aber mich stört das jetzt, dass ich dieses Windrad sehe bei mir zu Hause. Diese Fälle wird es geben, und diese Entscheidung müssen wir treffen. Aus meiner Sicht
Ja.
aber das Allgemeinwohl sowohl an Land als auch offshore definitiv notwendig, dass wir einen Gang nach vorne schalten, weil wenn man sich anguckt, selbst in Baden-Württemberg letztes Jahr, ich glaube, 7 Windkraftanlagen errichtet, das ist, also da
Nichts,
braucht man nicht,
ja.
dass das weit hinter dem ist, was wir erreichen können.
Dann letzte Frage, auch nochmal auf das Thema, was wir erreichen können. Uns hat jemand noch gefragt. Ich zitiere, wenn wir vermutlich 2030 das Ziel von 100% erneuerbaren Energien in Deutschland erreichen, ist die Investition und die Investitionen runtergehen, können dann die Strompreise deutlich fallen? Könnte Deutschland einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen Ländern haben, wenn wir 100% erneuerbare Energien erreichen?
Ist eine sehr gute Frage. Dein Leser ist sehr optimistisch. Die
Ja.
aktuelle Zielsetzung der Politik ist 80%, was aber immer noch im Vergleich zu heute ein massiver Ausbau ist. Unabhängig, ob es jetzt 80 oder 100% ist, die Grundaussage, dass die Grenzkosten durch erneuerbare Energien massiv nach unten gehen werden, ist richtig. Also
Ja.
sprich, ich habe zwar hohe Anfangsinvestitionen, sowohl bei der Windkraft als auch bei der Photovoltaik. Aber die laufenden Kosten, wenn die Anlagen einmal stehen, die sind halt viel, viel geringer. Und das kann dann in der Tat zu einem Wettbewerbsvorteil für Deutschland werden. Da ist die Frage eher diese Übergangszeit, die wir jetzt haben, wo wir ja dann eher aktuell die gegenteilige Diskussion haben, dass kurzfristig gerade durch den Ausstieg aus der Atomenergie, durch
Ja.
den Wegfall des russischen Gases, dass wir hier höhere haben, wie gehen wir mit der Übergangszeit um? Und da verstehe ich dann schon die Argumentation vom Wirtschaftsminister Habeck, dass er sagt, okay, für diese Zeit müssen wir mit einer Unterstützung der Industrie sicherstellen, dass die Firmen nicht schon abgewandert sind, bis diese Preisvorteile dann auch zum Tragen kommen.
Das, also du gehst auch davon aus, es kommt zu Preisvorteilen. Dann nochmal meine Frage auch an dich. Wie siehst du das denn, dass wir aus der Atomkraft aussteigen? Viele sagen ja jetzt CO2-neutral, grüne Energie ist die Atomkraft. Persönlich muss ich sagen, ich kann nicht nachvollziehen, warum wir an Braunkohle und Kohle festhalten, anstatt an Atomkraftwerken.
Ist eine sehr spannende Diskussion, weil die Atomkraft, wenn man sie jetzt per se anguckt, ja eine sehr, sehr gute CO2-Bilanz hast. Ja?
Ja.
Auf der anderen Seite haben wir hier einen Trade-off zwischen, ja, wir vermeiden zwar das CO2, aber wir haben für die nächsten 100.000 Jahre, für die Nachfolgegeneration ein Problem geschaffen, wo wir unbestritten in Deutschland noch nach Jahrzehnten der Diskussion immer noch keine Lösung haben für die Endlagerung des Atommülls. Meine persönliche Meinung ist dazu, es bringt jetzt nichts, wieder in die Vergangenheit zu gehen, zu sagen, ah, lass uns die Werke wieder anschließen oder nicht. Wir sollten
Ja.
jetzt einmal leben, und das ist ja auch ein über Jahrzehnte gesellschaftlicher Konsens, der da zustande gekommen ist, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Ich glaube aber trotzdem, sollten wir uns angucken, was ist technologisch in dieser Richtung möglich. Hier gibt es das Beispiel Marvel Fusion aus München. Ist eine ehemalige Kollegin von mir, die Heike Kraft ist als COO. Und das ist ein Thema, das könnte die Kernfusion nutzen,
Ja.
ohne hunderttausende Jahre den Abfall haben. Und die gehen jetzt in die USA, weil die Investitionsmittel, die sie jetzt brauchen, die reden 150 Millionen US-Dollar, da sind die Amerikaner viel progressiver als wir und viel technologieoffener.
Ja.
Und da haben wir als Deutschen, man stelle sich nur vor, wir hätten jetzt als Deutsche mit öffentlichen Geldern 150 Millionen in so eine Anlage gesteckt. Da weiß ich schon, wie groß der Aufschrei gewesen wäre.
Ja.
hätten wir an anderer Stelle gebraucht und Co. Da glaube ich schon, dass wir uns als Deutschland, als Wirtschaftsstandort keinen Gefallen tun, indem wir da nicht offen sind für neue Technologien, die hier sehr vielversprechend für die Zukunft sind.
Da haben wir tatsächlich im Podcast auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass Marvel Fusion, dass die abwandern. Ich glaube, nach San Francisco gehen sie, arbeiten dort noch mit einer anderen Hochschule zusammen. Und dass das auf jeden Fall nicht gut ist, wenn wir solche Technologien, wo wir vielleicht sogar Weltmarktführer werden könnten, dann ganz einfach tatsächlich abgeben. So, dann müssen wir zu guter Letzt natürlich jetzt nochmal über Aktien sprechen. Was machen wir jetzt? Also, wir investieren in Enphase. Das ist natürlich ganz klar. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage als Learning, sollte ich jetzt lieber eine Aktie kaufen, zum Beispiel von einem Netzbetreiber wie E.ON oder von einem Stromproduzenten wie RWE? Weil wenn wir selber alle irgendwann produzieren, brauchen wir vermutlich weniger Strom, der extern produziert wird, sondern lieber eher einen Netzbetreiber, der ein gutes, stabiles Netz hat. Glaubst du denn, dass dieser Netzausbau, den wir in Deutschland ja brauchen, und man hört ja oft auch mal immer diese Diskussion, Trassenausbau, Nord-Süd etc., wird das gelingen? Ich bin immer ein bisschen sehr staatsskeptisch als durch und durch liberaler Mensch. Und ich glaube nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist, aber man hört es ja immer, Markus Söder in Bayern, kein Trassenausbau etc. pp. Wird das gelingen oder woran könnte es auch scheitern?
Ist eine sehr gute Frage. Und da haben wir eine ähnliche Diskussion wie mit der Windkraft. Und wir als Deutsche tun uns extrem schwer mit diesen großen Infrastrukturvorhaben. Ja, da muss man ja nur mal Stuttgart 21 erwähnen. Wir sind jetzt im Jahr 2023 und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Ich glaube, mit den Trassen ist es eine ähnliche Thematik. Ja, man kann damit lokal keine Wahlen gewinnen,
Ja.
weil es natürlich nicht populär ist, hier Deutschland einmal von Norden nach Süden aufzugraben und dann ein neues Netz zu legen. Von daher bin ich da auch sehr kritisch und glaube persönlich dran, dass die geräuschlosere Alternative, wie wir sie jetzt sehen, sprich die privaten Haushalte bauen Speicher zu Hause ein, bauen ihre Dächer, wo es keine Massenproteste gibt. Ich glaube, das wird eher die Zukunft sein. Natürlich werden die Netze irgendwann an ihre Belastungsgrenzen kommen. Also etwas wird geschehen müssen. Da gibt es ja auch, wer da in den Details ist, ist schon, ich glaube, ist schon 3, 4 Jahre das Thema Energieversorgung auch zum Thema der nationalen Sicherheit erklärt worden, was dazu
Ja.
führt, dass man diese langen Einspruchsfristen und Verfahren, die wir haben, ein Stück weit umgehen kann, weil man nicht umrum kommt, irgendwann diese auch unpopulären Entscheidungen treffen zu müssen. Aber ich bin da so kritisch wie du. Ich glaube, kurz- bis mittelfristig, da es politisch nicht opportun ist, gerade lokal, werden wir da wenig Veränderungen sehen, beziehungsweise haben wir auch wenig Veränderungen gesehen. Ja? Guck dir nur das Thema Smart Meter an. In
Ja.
Skandinavien fast 100%. Wir sind Europas Schlusslicht mit immer noch unter 2%. Da haben wir in Deutschland auch ein Stück weit ich würde was sagen, die Furcht in der Politik, diese Themen auch mal voranzutreiben, durchzusetzen, auch wenn es nicht unbedingt populär ist in der Masse. Aber es muss sich was tun, gerade bei unserer Zielsetzung, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch die
Ja.
EU-Klimapläne sind ja auch sehr ambitioniert. Und dementsprechend glaube ich, das wird langfristig zu einer Veränderung führen. Also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, die klassischen zentralen Energieversorger werden es eher schwer haben. Die aber, die jetzt schon sehen, dezentral ist die Zukunft. Und da sieht man zum Beispiel E.ON mit einer Übernahme von GridX geht in diese Richtung. Die können durchaus auch profitieren. Also das muss man sich differenzierter angucken, wo sich die klassischen Energieversorger da positionieren, auch im Thema dezentrale Energien, wo die Zukunft liegt.
Dann würde ich sagen, lassen wir genau das als Schlusswort stehen. Alex, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Und für alle, die sich für PV-Anlagen etc. interessieren, euren Link stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Und vielleicht hören und sehen wir uns dann auch bald wieder. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ciao, ciao.
Hat Spaß gemacht. Danke dir, Philipp.